Dann begrüße ich euch zu einer neuen Folge Der König und der eselige Waschbär. Nach unserer letzten Folge haben wir einen Gast heute. Es ist die Trading Melone. Wir hatten bezüglich technischer Analyse und Trading uns ja ein bisschen kritisch verhalten, beziehungsweise den Standpunkt anders vielleicht formuliert, als viele gedacht haben.
Anders.
Und mit unserem Format letztes Mal waren wir ein bisschen unzufrieden, weil es ist natürlich schön, Informationen zu bieten, wo man holt, aber halt die einfach so im Raum stehen lassen, wollten wir nicht. Und deswegen treffen wir uns heute zum Gespräch und ich begrüße den Dividendenwaschbär und die Trading Melone.
Ja, dann erstmal auch herzlich willkommen von mir an alle Zuhörer und natürlich an unsere Melone. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier heute dabei zu sein. Das sage ich lieber schon mal jetzt, bevor ich es am Ende wieder vergesse. ja, und ich bin gespannt, also wie der König schon gesagt hat, wir wollten dann doch noch mal ein bisschen genauer, tiefer in die Chartanalyse einsteigen, weil ja, wenn man quasi einfach diese Standpunkte halt hat und dazu nichts mehr sagt, das steht dann immer irgendwie so ein bisschen im Raum. Und ja, deswegen haben wir heute die Melone hier. Also herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut und gut, dass das jetzt auch geklappt hat. Und ja, ich freue mich, dass wir halt vielleicht ein bisschen mehr in das Thema einsteigen können. Ich meine, es ist schlussendlich für mich auch irgendwo mehr als nur um Geld zu verdienen, dumm gesagt, sondern es ist auch einfach ein großes Hobby und ich liebe die technische Analyse. Habe mich da in den letzten Jahren ein bisschen drin verloren, würde ich sagen. Und freue mich, dass wir heute ein bisschen mehr darüber reden können.
Vielleicht sollten wir dann nochmal die Frage so ein bisschen dazu stellen. Wie kamst du nochmal dazu? Ich meine, wir hatten ja schon mal eine Folge mit dir, aber vielleicht haben wir neue Hörer, die die alten Folgen nicht hören. Kannst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen Einblick geben, wie du dazu kamst?
Also, ich sag's so, früher war ich, würde ich sagen, relativ ähnlich. Ich meine, ich habe vielleicht für viele angefangen mit passivem Investieren und dann bin ich irgendwann übergegangen, auch vielleicht mal ein bisschen mit Einzelaktien zu spielen und dann vielleicht auch mal ein bisschen total wahllos, so wie das meiner Meinung nach viele manchmal machen, in Optionsscheine oder K.O.-Scheine, ohne irgendwie eine wirkliche Basis zu haben, reinzugehen. Es hat gar nicht so schlecht funktioniert, aber dann bin ich irgendwann Krypto verfallen und habe mehr oder weniger all mein Geld abgezogen und in Krypto rübergezogen. Und dann eine ganze Weile in Krypto gewesen und irgendwann habe ich einen sehr guten Kumpel jetzt von mir in Krypto kennengelernt, mit dem ich am Anfang auch ganz gut aneinander gerasselt bin, würde ich sagen, weil ich wie viele mehr fundamental und nicht so auf der technischen Analyse waren, aber irgendwie komischerweise hatten wir in vielen Punkten, die ich fundamental so gesehen habe, hat er das Gleiche auf technischer Basis gesagt und dann ist das am Ende auch eingetreten und ja, und dann habe ich mich irgendwie immer mehr mit ihm so angefreundet und irgendwann hat er mich ein bisschen da eingeführt. Dann hat er mir die ersten Basissachen gezeigt und ja, und irgendwann war es dann ein wildes Lernen. Ich habe, so wie ich es ja auch schon in der Sprachnachricht gesagt habe, in der technischen Analyse, es gibt zig, 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 zig verschiedene Wege, technische Analyse zu machen. Verschiedene Begründer von verschiedenen Sachen. Ich habe mich in alles Mögliche eingelesen, überall was aufgesammelt, von diesem auf Discord, von dem auf Discord, da ein Buch gelesen, da Videos geguckt und so weiter. Und ich würde sagen, mittlerweile bin ich dann halt, habe ich mich auf mein Core-System beschränkt, aber ja, so bin ich drauf gekommen und seitdem gelernt, geübt, getradet, alles Mögliche.
Und wie lange machst du das jetzt schon? Also, wo, sagen wir mal, von den ersten ernsthaften Anfängen quasi bis jetzt?
Boah. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr. So, das müssten jetzt so 2 Jahre in der technischen Analyse sein. Mhm. Ich sag so, das soll jetzt auch gar nicht blöd rüberkommen, aber das, was ich in 2 Jahren gelernt habe, lernen manche in 5 oder 6. Ich habe halt auch unglaublich viel Zeit rein investiert. Also wirklich, also es gab Zeiten, das ist aktuell nicht mehr so krass, weil ich mittlerweile halt sehr auf meinem, ich bin nicht mehr so in dem Lernszenario, man lernt nie aus, aber ich bringe mir nicht mehr so viel andere Sachen bei, sondern bin mittlerweile sehr auf meinem Zeug beschränkt, was ich jetzt halt kann. Aber als ich noch viel gelernt habe, habe ich täglich 4, 5, 6 Stunden oder so, auch nach der Arbeit, dann bis um 2 Uhr nachts oder so teilweise noch, und das über Monate.
Okay, ja, das ist krass. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie viel Zeit sollte man denn oder muss man denn investieren, um da jetzt quasi ernsthaft einzusteigen in das Thema. Aber wenn du schon sagst, du hast wirklich viel Zeit investiert, ich meine, das ist natürlich jetzt auch eine Größe gewesen, die man als normal arbeitender Mensch, vielleicht noch mit Familie, auch wirklich nur schwer investieren kann.
Auf jeden Fall nur, wenn es seine Leidenschaft ist, ja. Also wenn es einem keinen Spaß macht, dann denke ich nicht. Und ich habe ja auch voll gearbeitet. Also ich habe voll gearbeitet, ich hatte teilweise noch ein Studium nebenbei, aber ich habe halt alle Zeit sonst habe ich dafür benutzt, was weiß ich, wie viele Treffen ich mit Freunden abgesagt habe und so weiter. Also einfach sehr darauf fokussiert. Und man braucht auf jeden Fall sehr viel Zeit. Also ich denke, wenn du technische Analyse richtig gut beherrschen willst oder zumindest, du findest ja auch nicht direkt das, was dir liegt. Ja,
ja klar.
Also, du kannst erstmal durch 5, 6 verschiedene Arten gehen, bevor du an das kommst, was für deinen Stil, auch für deinen Trading-Stil später funktioniert. Also es gibt Leute, die traden auf einem 3-Minuten-Chart und scalpen hin und her, ja, also auf ganz kleinen Zeitrahmen, ganz kleine Bewegungen. Ich halte meine Trades eigentlich immer einige Stunden, oftmals auch mehrere Tage, also ich bin mehr in Richtung Swing-Trades. Und dann gibt es Leute, die halten ihre Trades immer strikt eigentlich 2 Stunden in einer Session. Also du hast ja zum Beispiel, du hast ja im Börsenmarkt und im Forex und überall, hast du ja London, New York, Asia, die 3 Sessions. Und da sind auch die meisten Volumenpunkte. Und manche traden zum Beispiel nur in den 2 Stunden, wo zum Beispiel Asia auf London trifft, weil du dann so einen Hochvolumenpunkt hast, wo sehr, sehr, sehr viel gehandelt wird.
Okay. Ja gut, das ergibt ja Sinn, ja. Also tradest du auch quasi eher auf, gut, das hat es ja schon in der Sprachnachricht gesagt, auf Währungen. Was macht Währungstrading interessanter oder vielleicht auch einfacher oder komplizierter als beispielsweise auf Aktien?
Also warum ich mich für Währungen entschieden habe? Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Erstens, ich mag an sich eigentlich, wie Preis sich bei Währungen verhält. Ich kann jetzt nicht 100% sagen, warum. Es gibt immer mal wieder Dokumente und so weiter, Sachen, die da in Richtungen deuten. Auf jeden Fall ist auf dem Währungsmarkt mehr institutioneller Handel. Mhm. Ja, und du hast auch einen stärkeren algorithmischen Handel, sage ich jetzt mal. Das müssen nicht mal nur Algorithmen sein, aber du hast einfach nicht so viele Privatanleger, die große Volumen kaufen, sondern es ist mehr Banken, Zentralbanken und so weiter oder Länder, die zwischeneinander einfach Währungen austauschen. Und dann hast du klarere Bewegungen und du hast mehr Paare, also für mich.
Ja. Ja,
du hast klare Korrelationen, zum Beispiel jetzt Schweizer Franken korreliert sehr stark mit Gold, ja, und mit dem US-Dollar und dann, ich weiß nicht, hat mir einfach Spaß gemacht. Mhm. Und meine Strategie funktioniert dort sehr gut.
Das ist das Wichtigste.
und Fremdkapitaltrading ist, denke ich mal, auch eine Sache, die viele Leute zum Währungshandel bringt, weil
Okay, ja
du
gut.
relativ gut über Prop-Firms, nennt sich das, auf Fremdkapital zugreifen kannst, wenn du ein gewisses Skill-Level hast, sag ich mal, und deren Challenge bestehst. Dann kannst du relativ gut, relativ schnell auf 10, 100, 500.000er-Accounts, also Konten zugreifen, die natürlich deinen Profit deutlich, deutlich erhöhen, wie ich jetzt vielleicht mit meinem Startkapital hätte.
Ja, klar. Und das machst du aber auch, ja? Also mit Fremdkapital. So weit bist du quasi schon.
Ja, also ich bin in Fremdkapital-Challenges drin und habe auch eine schon bestanden und das ist alles nicht so einfach. Ich würde aber sagen, dass ich mittlerweile schon sehr solide bin in dem, was ich mache. Das heißt, das Einzige, wo es vielleicht manchmal noch hapert, ist, die gewissen prozentualen Ziele zu erreichen, die du haben musst. Ja? Das heißt, du musst dann zum Beispiel, musstest du eine ganze Zeit lang, mittlerweile haben sie das ein bisschen umgestellt, auf unlimited Zeit, aber du musst teilweise in 30 Tagen 10% erreichen.
Ah,
Ja?
ja. Ja, gut, das
Und
war doch einiges.
das ist halt schon ein Brett. Und wenn du es nicht schaffst, dann bist du wieder in der neuen Challenge, weil du kriegst dann praktisch ein gratis Retry, ja. Aber du bist halt wieder in der Challenge, fängst wieder von null an. Und so zieht sich das eine Weile hin. Ich trade jetzt auch mein System, trade ich jetzt seit Februar, also mein fixes System. Das heißt, das selber jetzt seit so 10 Monaten. Und das habe ich in der Zeit natürlich auch extrem viel einfach ausgebaut, verbessert, neue Sachen hinzugefügt und so, aber ich würde mich eigentlich schon als profitabel bezeichnen. Ja.
Wie viele Werte tradet man so gleichzeitig? Ist es dann immer ein Wert?
Ja, das ist, also das kommt wieder sehr stark auf den Trader an. Es gibt viele Leute, die traden zum Beispiel nur Euro, US-Dollar. Ja? Die beschränken sich sehr auf einen Wert. Ich trade tatsächlich eigentlich jedes Forex-Pair, was es gibt. Von den bis hin zu Exotics. Aber ich trade jetzt nicht Sachen wie ZAR, also südafrikanische Währung, oder was gibt es noch alles? Nordische Kronen und sowas, das trade ich nicht. Aber ich trade alles US-Dollar, Euro, kanadischer Dollar, australischer Dollar, New Zealand-Dollar und
Pfund wahrscheinlich auch,
Pound.
oder?
Pound,
Ja,
genau. Und
ja.
alle Kombinationen daraus. Das heißt, Pfund, australischer Dollar und so weiter. Ich habe halt gewisse Parameter, die einfach jeden Tag für mich zutreffen müssen, dass da überhaupt ein Trade stattfinden kann. Und das ist in der Regel sind das so 4, 5 Pairs oder so am Tag, wo was kommen könnte. Und dann entscheide ich halt, welchen ich nehme, ob ich überhaupt einen nehme oder ja. Genau.
Im Feed lesen wir ja immer, dass irgendwie die Leute fragen, was ist der beste Einstieg für Trading oder Chartanalyse? Gerade bei den Neuen, wie würdest du sagen, du sagst, die brauchen so 5 bis 6 Jahre, bis man es einigermaßen beherrscht. Was sagt man dann so neuen Leuten, die da einsteigen möchten?
Also mittlerweile probiere ich tatsächlich neue Leute eigentlich eher abzuschrecken und sage direkt, also wenn du nicht, was weiß ich, wie viel Zeit rein investieren willst, lass es. Ja, weil da bin ich 100% bei euch, wenn ihr sagt, ja, passives Investieren gegen jetzt zum Beispiel aktiv oder technische Analyse. Das funktioniert nur, wenn du wirklich bereit bist, da wirklich viel Zeit zumindest mal in den Lernprozess reinzustecken. Ja, wenn du einmal ein System hast, dann geht das auch relativ gut. Da musst du nicht mehr so viel Zeit reinstecken. Aber da erstmal an den Punkt zu kommen, ist sehr, sehr, sehr hart. Und ich würde sagen, es gibt zig Ressourcen online. In Kurse würde ich absolut nicht gehen. Also jeglicher Typ, der dir online probiert, einen Kurs zu verkaufen. Ich kenne da mittlerweile so gut wie jeden und ich kann dir sagen, also 99% von den Leuten sind alle nicht profitabel. Ja, also die traden alle auf Demokonten, ja, machen dir was vor. Es gibt auch viele Leute, die tun so, als würden die dann zum Beispiel diese Fremdkapital-Challenges bestehen. aber haben sich halt 50 Stück davon gekauft und zeigen dir dann die eine, die sie durch Glück bestanden haben und locken dich dann in ihre Gruppe, ja, in ihren Kurs und machen ihr ganzes Geld eigentlich nur dadurch. Mhm. Also wirklich, viel läuft über Discord, ja. Discord einfach irgendwie Connections aufbauen, in den Trading-Server rein, mit Leuten, die traden, irgendwie connecten, ob die dich auf einen Server bringen oder so. Dann über YouTube, auch wenn ich ihm mittlerweile kritisch gegenüberstehe, Inner Circle Trader heißt der. Der hat schon ganz gute Ressourcen auf seinem YouTube-Kanal. Ich stehe ihm eigentlich trotzdem sehr kritisch gegenüber, ist aber auf jeden Fall nicht schlecht, damit anzufangen, weil du auch so in eine Community reinkommst und dann über die Leute auch wieder neue Leute kennenlernst.
Oder natürlich deine Beiträge auf GetQuinn.
Oder das, ja.
Und das wenn ist man natürlich mich auch eine nette, gute Community, muss man ja mal so sagen.
Ja, nee, also ich bin noch bereit, grundsätzlich jedem zu helfen, aber ich agiere jetzt nicht als Coach oder so. Ich habe auch viel zu tun, das heißt, ich bringe es euch nicht bei, aber ihr könnt mich trotzdem auf Discord oder so adden und dann kann ich euch auch in ein, zwei Gruppen oder so, die öffentlich sind, kann ich euch reinbringen. Ja, ist kein Problem, schicke ich euch den Einladungslink und dann ab da müsst ihr halt von euch loslegen.
Ja, ist klar. Aber gehen wir doch mal ein bisschen tiefer in die Materie rein. Warum funktioniert das eigentlich? Also du hast ja in deiner Sprachnachricht schon gesagt, dass es funktioniert. Und ich habe ja auch schon gesagt in der letzten Folge, dass ich es ja auch ein Stück weit zumindest nutze für meine Einstiege in Aktien. Und auch da schon, ich meine, ich mache das ja wirklich oberflächlich. Ich habe da auch nicht wirklich Zeit investiert. Ich habe die absoluten Basics und das war's. Aber auch da sieht man ja schon, das fängt ja an, wenn ich mir irgendeinen Widerstand suche oder eine Unterstützung suche und dann einfach feststelle, ein paar Tage oder Wochen oder Monate später, je nachdem, das stimmte einfach. Also es ist genau da, wo ich als wirkliche Laie das gesagt habe, ist der Kurs abgeprallt beispielsweise. Warum funktioniert das? Also jetzt natürlich auch in der tieferen Ebene und nicht nur mit Widerständen und sowas.
Also ich denke, ich meine, wenn wir uns, also erstmal grundsätzlich technische Analyse, das ist ja, wie viele das immer so herabtun, also das findet ja mittlerweile in institutionellen Banken statt, das findet in Hedgefonds statt. Die haben, ganz viele von denen haben Leute bei sich, die das machen. Ja, natürlich nicht nur, ja, 100%, aber ganz viele von denen haben auch Leute dort, die technisch Charts bewerten, ja. Das heißt, das ist mittlerweile gang und gäbe. Und ich denke, dass ein Grund davon ist, dass, wie ich es auch in der Sprachnachricht schon gesehen habe, du probierst ja, wenn du technische Analyse gut machst, sage ich jetzt mal, probierst du im Prinzip den großen Investoren zu folgen. Ja, das heißt, du, und das habe ich auch schon gesagt, es geht jetzt gar nicht unbedingt um Insiderhandel oder sowas, obwohl das sicherlich auch, und da müssen wir uns nichts vormachen, ein Ding ist, was passiert, sondern wenn du ein Team hast von was weiß ich wie vielen Analysten und die bewerten gewisse Bereiche, gewisse Felder, gewisse Aktien einzeln, dann haben die einfach Zugriff auf deutlich mehr Manpower und deutlich mehr Ressourcen. Das heißt, in der Regel wissen die, bevor die Öffentlichkeit weiß, was passieren könnte, ja, zu einem gewissen Prozentsatz. Das ist immer ein Prozentspiel. Und demnach positionieren die sich im Markt. Und das macht denen ja auch das Geld schlussendlich. Die machen ja nicht Geld von irgendjemandem, sondern sie machen Geld von anderen Leuten, ja, nehmen sich das Geld von anderen, dumm gesagt. Und das machen sie, indem sie einen Schritt vorher sind. Und wenn du halt siehst, dass sich gewisse Strukturen bilden, dass gewisse Trendwechsel kommen, dass du einen gewissen Orderflow, das heißt Akkumulation und von zum Beispiel Positionen, du siehst das, kannst das im Chart theoretisch sehen, wie sowas aussehen kann, dass zum Beispiel jetzt eingekauft wird, dass ein kleiner Trendwechsel, wie ich das in meinen Strukturbeitrags teilweise ja gezeigt habe. Mhm. Ja, dass du klar siehst, wann gewisse Hochs gebrochen werden und dann kommen halt auch immer nochmal die Korrekturen. Und in denen die dann praktisch reinkaufen. Weil du kannst nicht, ich habe es jetzt gerade auch hier nochmal offen, damit ich jetzt hier auch keinen Mist rede. Wir haben jetzt heute ein Volumen von Microsoft bei einer, knapp einer Milliarde, ja? Oder 1,25 hier.
Was heißt Volumen?
Volumen wurde heute getradet.
Okay.
Also das heißt 1,25 Milliarden Microsoft-Aktien wurden heute hin und her getradet. Jetzt möchtest du als extrem großer Investor anfangen, dort eine Position einzubauen. Ja? Und wenn du jetzt sehr, 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 sehr viel Geld verwaltest, dann kannst du nicht einfach deinen Broker anrufen und heute, was weiß ich, wie viele Millionen Aktien von Microsoft kaufen. Sondern dann beeinflusst du den Preis zu sehr. Und dann kaufst du vielleicht nicht bei 370, wie jetzt heute ist, sondern im Durchschnitt bei 380 oder so. Das heißt, du gehst langsam rein, du baust Positionen langsam auf. Mhm. Über jetzt einen Monat oder so. Zum Beispiel Richtung Earnings baust du schon 3 Monate, 4 Monate vorher eine Position auf. Und das kann man theoretisch im Chart erkennen. Und das probierst du zu erkennen. So in die Richtung geht das eher.
Okay, also im Endeffekt laufen die Institutionen oder ja, die institutionellen Anleger quasi vor, weil sie Insider-Informationen haben. Oder nicht Insider, das wäre ja wieder Insiderhandel, aber halt, sie haben die Informationen einfach früher und ausführlicher. Deswegen positionieren die sich quasi mit ihren Orders am Markt. Der Kurs reagiert natürlich entsprechend auf dann die Nachrichten, die ja immer öffentlicher werden, sage ich mal. Und ich als Trader versuche einfach dann zu erkennen, hey, die institutionellen Anleger haben jetzt das und das vermutlich getan und versuche das darauf dann zu reagieren, was ich natürlich, sage ich mal, kurzfristiger machen muss, logischerweise, als das eben jetzt irgendeine Institution kann, richtig?
Genau, ja. Also du probierst mit dem Strom des schlauen Geldes mitzuschwimmen. Und warum jetzt zum Beispiel gewisse Support-Level halten oder so, ich meine, ich bin schlussendlich, klar, ich kenne viele Leute, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich hier den heiligen Gral des Wissens habe, ja. Aber wenn ich zum Beispiel vor 20 Jahren, ja, ist der Preis an einer gewissen Marke extrem stark gepivotet, also abgeprallt und hat einen sehr starken Trendwechsel gehabt. Dann haben an diesem Punkt sind teilweise Leute haben verkauft oder haben dieses Preislevel als unfairen Preis gehandelt. Mhm. Oder wenn das vor 4 Jahren war oder so, sind vielleicht auch Leute dort short gegangen oder haben Short-Positionen. Genauso auf der anderen Seite sind vielleicht vor 5 Jahren Leute, Institutionen, Rentenfonds und so weiter, sind, keine Ahnung, bei $150 Microsoft long gegangen. Ja? Mhm. Und diese Positionen halten die ja auch langfristig. Und die wollen natürlich auch nicht ihre Position ins Minus sehen.
Ja, klar.
Sehen. So, und das heißt, wenn extrem starke Trendwechsel im Chart waren, an gewissen Marken, wo jetzt zum Beispiel von 150 der Preis dann auf 250 hochgegangen ist oder so, dann und der Preis geht wieder zurück auf diese 150, dann kann es sehr gut sein, dass sehr viele Institutionen dort wieder reinkaufen, um den Preis wegzudrücken und wieder ins Positive zu drücken, weil sie erstens auch wieder erstmal Zeit brauchen, um ihre Position abzubauen oder weil sie denken, das war ein fairer Preis und wir wollen jetzt wieder weiter hoch.
Mhm, mh. Ja. Ja, das ist schon eine interessante Sache. Also, wie gesagt, ich habe ja selber schon jetzt entdeckt, dass es definitiv funktioniert. Klar, gut, man kann natürlich immer nicht alles vorhersehen, sagen wir mal so. Aber wie ist das denn? Ich hatte in der letzten Folge, hat ja der König gefragt, ob man.
Ich habe gepöbelt, ich habe nicht.
Genau.
Ich habe nicht gefragt, ich habe gepöbelt.
Ja, gut, also du hast gepöbelt. Und bezüglich Wirecard, ob man das jetzt hätte sehen können oder ja, vorhersehen können oder nicht, oder woher man das, wann man da hätte reagieren können. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob du überhaupt dir das mal irgendwann angeguckt hast, aber kann man sowas. Ich meine, auf Null, das ist so eine Insolvenz, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber so diesen, sage ich mal, den letzten Absturz vor der Insolvenz, könnte man sowas sehen?
Also, ich denke grundsätzlich 100%, und das sieht man auch im Chart, und konntest du tatsächlich, und das ist öffentlich auf meinem Getrim-Profil, siehst du die Beiträge über Struktur. Ja, die habe ich da öffentlich gezeigt, relativ ausführlich. Und das ist jetzt auch gar nicht so krass schwer zu erkennen, dass wir zum Beispiel jetzt bei Wirecard schon im Januar 2019 einen Trendwechsel auf dem Wochenchart hatten. Und zwar ziemlich klaren. Ja? Und danach sind wir wieder korrigiert, wieder hochkorrigiert, aber der Trendwechsel war immer noch intakt. Wir waren praktisch im bärischen Strukturbereich, wo wir normalerweise, laut meiner technischen, das, was ich immer weitergebe, jetzt nicht nach Käufen gesucht hätten, eigentlich eher nach Verkäufen, wenn man shorten möchte. Mhm. Das heißt, eigentlich hätten wir im Januar 2019 entweder seine Position abstoßen können, beziehungsweise auch noch gerne auf die Korrektur warten können, die dann Richtung Mai und so gekommen ist, auch in dieses Premium-Discount, was ich auch schon auf Getcoin erklärt habe, praktisch einfach die 50% Korrektur wieder nach oben, in der man optimal verkaufen sollte. Und man hätte auf jeden Fall das Ganze vermeiden können, indem man sich an Struktur gehalten hätte. Okay. Ich sage jetzt nicht, dass ich die Insolvenz voraussehen kann, weil natürlich kann ich nicht. Ja? Aber ich denke, das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass ich sehr großes Geld schon auf der Verkäuferseite positioniert hatte. Und zwar schon lange, lange, lange davor. Das heißt, die haben schon sehr lange davor Wirecard für überbewertet oder als keine gute Aktie gesehen und haben sich eher auf der Verkäuferseite positioniert. Und ob die jetzt die Insolvenz voraussehen oder einfach nur ein schlechtes Geschäftsmodell, keine Ahnung. Aber man hätte es auf jeden Fall damit vermeiden können.
Ja gut, man sieht ja einen ganz klaren Abwärtstrend ab 2000, ja Mitte 2018 eigentlich, wo das anfing, September. Ich habe mir den Chart jetzt gerade mal aufgemacht.
Genau,
ja. Gut, klar, nachher der letzte Absturz hier im wann war das, 2020 im Juni oder was? Gut, das habe ich ja in der Folge auch schon gesagt. Ich meine, so eine Insolvenz, das dann vorherzusehen, das geht wahrscheinlich nur wirklich mit Insider-Informationen oder mit ganz offensichtlichen Dingen eigentlich. Ja, aber das ist interessant, also dass gerade sowas dann auch zu sehen ist und wer sich dann auch zusätzlich natürlich zur technischen Analyse auch mit Nachrichten oder mit dem Unternehmen selber auseinandersetzt, der hätte da ja wahrscheinlich wohl wirklich irgendwie das bergab schnuppern müssen sozusagen.
Ja, also, und das ist ja auch immer das, was ich auf Getcoin ja immer leicht provokant auch hier und da immer mal einträufel. Ich würde sagen, dass als normaler Mensch, gerade neben dem Arbeitsleben, fundamental eine Aktie zu bewerten, ist meiner Meinung nach, da positionierst du dich gegen so eine große Macht, die so viel mehr Wissen, mehr Ressourcen haben als du, dass es ganz schwer ist, dort sich wirklich gut positionieren zu können. Das heißt, ich glaube, dass es eigentlich entweder man handelt passiv, ja, und macht wirklich gar nichts und entspannt sich. Oder dann ist meiner Meinung nach, bevor man anfängt, richtig krass Fundamentalanalyse zu lernen, ist es, denke ich, einfacher oder zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gewinnvoller, wenn du dich mit technischer Analyse befasst. Hm.
Also würdest du sagen, dass jetzt zum Beispiel in meinem Fall als ja, Langzeitinvestor, oder zumindest ist das ja der Plan, dass es sich da auch lohnt? Ich meine, ich hatte das in der letzten Folge schon gesagt, ich achte da jetzt nicht auf jeden einzelnen Euro, aber klar, auch für langfristige Einstiege ist es natürlich wichtig oder sinnvoll, einen möglichst guten Einstieg zu suchen. Also würdest du sagen, auch für langfristige Investoren lohnt es sich, zumindest die Basics der Chartanalyse sich anzueignen, um vielleicht einfach wirklich einen optimalen Einstieg zu finden?
Ja, 100%, und ich würde auch gar nicht so weit gehen, dass es um den optimalen Einstieg geht, sondern ich sehe es immer wieder, wie Leute in absolut bodenlos bärische Kerzen reinkaufen, weil sie sagen, ja, jetzt muss es ja dann irgendwann wieder hochgehen. Aber ich würde sagen, wenn du die Basis von Struktur verstehst und du möchtest diese stark unterbewerteten, jetzt in Anführungszeichen, Aktien günstig einkaufen, ja, dann solltest du wenigstens auf Struktur achten und vielleicht erst ab einem wöchentlichen Strukturwechsel kaufen, weil du damit einfach enorm das Risiko von immer weiter fallenden Kursen verringerst. Und weil jetzt, wenn wir beim Beispiel Wirecard jetzt gerade waren, ja, dann siehst du auch ganz klar, dass seitdem wir bärisch gewechselt sind im Januar 2019, sind wir kein einziges Mal mehr bis zur Insolvenz bullisch gewechselt. Das heißt, du hättest praktisch, wenn du allein nur danach gehst, hättest du in keinem Zeitpunkt, obwohl wir immer weiter runtergegangen sind, was ja eigentlich ein Kaufsignal für viele wäre, ja, jetzt sind wir schon so weit runter, irgendwann Trend wechseln wir, ja, wir sind nie getrennt wechselt. Das heißt, wir waren durchgehend bärisch und damit hätten wir nie gekauft. Und genau das Gleiche kannst du bei eigentlich jedem Chart sagen. Wenn du allein danach gehst, wann Struktur auf dem wöchentlichen Zeitrahmen wechselt, dann nimmst du dir die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall schon mal, das ist auch kein Garantiefaktor, aber du holst sie dir auf jeden Fall mehr in deine Richtung.
Ja gut, aber es ist natürlich auch so, also wenn man jetzt beispielsweise bei Wirecard auf den Trendshift gewartet hätte, ich weiß nicht, du hast den Chart auch gerade offen, ne?
Ja.
Ja, also ich frage nur, das ist natürlich, wenn man jetzt sagen würde, der wäre hier bei, weiß ich nicht, keine Ahnung, da kann ich jetzt nur Falsches sagen, aber wenn du auf den Trendshift wartest, dann verlierst du ja im Endeffekt die paar Euro, die du quasi vom Boden zum Trendshift dann hättest mitnehmen können. Ne? Ist natürlich für einen Langfristeinstieg, wie gesagt, nicht ganz so relevant. Aber wenn wir hier jetzt reden von weiß ich nicht, 100 Euro der Boden und 150 Euro wäre dann beim der Trendshift, das sind natürlich 50 Euro pro Aktie, die man, wir reden jetzt ja hier von, sage ich mal, eher den kleineren Anlegern und nicht die schon, weiß ich nicht, mehrere hunderttausende Depots haben. Das ist natürlich schon dann eine ordentliche Hausnummer, ja, die man da im Endeffekt verschenkt sozusagen.
Klar, jetzt, wenn wir dabei bleiben, jetzt hast du den ersten Verkauf gehabt, ja, bei Wirecard. Hm? Dann warst du, selbst wenn du optimal gekauft hättest, ja, nach dem ersten Verkauf hättest du bei 130 gekauft, ja. So, dann sind wir auch wieder hochgegangen, Richtung 170, aber ihr seid ja alles langfristige Investoren, das heißt, ihr hättet dort auch nicht wieder verkauft. Ja, ja, ihr hättet gehalten.
Das stimmt.
Und dann bist du bei 90. Dann kaufst du wieder perfekt, dann bist du bei 160 und dann bist du bei 80 und so weiter. Ja? Mhm. Und diesen Boden abzupassen, das ist was, das würde ich sagen, ist ohne technische Analyse extrem schwer, weil dann brauchst du gewisse Zonen, du brauchst mehrere Sachen, die darauf hindeuten, dass genau dort der Preis abprallt.
Mhm. Aber, ja, oder konkrete Informationen irgendwie, weiß ich nicht, Pfizer ist zugelassen für oder hat ein neues Medikament zugelassen oder was, wo man wirklich davon ausgehen kann, okay, das war das, wo alle drauf gewartet haben.
Nee, natürlich, aber dazu kommt, dass, predige ich auch immer, eigentlich jede Aktie korrigiert. Ja, Und da müssen wir mal unsere innere Fear of Missing Out, unsere FOMO ausschalten.
Ja.
Und wenn wir diesen wöchentlichen Trendshift sehen, dann geht sie vielleicht auf 150, dann geht sie vielleicht auf 170 und dann korrigiert sie aber sehr wahrscheinlich nochmal auf die 50% von dieser Bewegung nach oben. Und dann kannst du ohne Probleme immer noch bei 120 oder so was weiß ich einkaufen oder 130, dann bist du vielleicht nicht bei 100 eingestiegen, aber du hast den Trend auf deiner Seite. Und dann ist es, dann hast du so viel Risiko minimiert und es geht ja allen schlussendlich um Vermögensaufbau und um Kapital Preservation. Also du willst nicht dein Kapital, mit dem du Rendite generierst, verlieren.
Ja, ja, klar. Ja.
Und wenn du schon aktiv Aktien auswählst, dann sollte man doch wenigstens dein Risiko so weit minimieren, dass du nicht in diese fallenden Messer eingreifst. Und das hatten wir zum Beispiel bei Medical Properties oder so. Das habe ich auf GetQuinn in Kommentaren, ich habe leider, glaube ich, damals keinen Beitrag gemacht, aber in Kommentaren habe ich das Ganze schon ich weiß nicht, vor 8 Monaten oder so, ja, habe ich da schon gesagt, dass wir klar bärisch sind. Und wie viele Leute in jede Bewegung reingekauft haben. In jede Bewegung haben sie unten wieder reingekauft. Und mittlerweile bringt dir nichts, weil dann bist du trotzdem, was weiß ich, wie viele Prozent down. Wenn du einfach auf diesen Shift wartest, dann kaufst du viel, viel, viel besser ein in der Regel als nicht. Und es gibt so viele Aktien am Markt, ja, gibt so viele Sachen, in die du investieren kannst. Und wenn dann mal eine nicht korrigiert, dann ist es halt so. Dann nimmst du dir die nächste und wartest dort.
Ja, der nächste Zug kommt bestimmt, ne? Oder wie war das? Ja.
Genau. Also es ist jetzt nicht so, ich denke, was wichtig ist, und das machen viele, glaube ich, falsch, dass sie ich will jetzt nicht sagen Liebhaber, aber dass sie jetzt zum Beispiel, sie wollen jetzt unbedingt eine Position Coca-Cola aufbauen. Ja, weil sie das Unternehmen mögen und so weiter, ja. Aber wenn halt jetzt Coca-Cola für die nächsten 10 Jahre einfach keinen guten Einstieg bietet, dann ist das halt so. Dann kaufe ich halt in der Zeit, keine Ahnung, eine BASF oder eine Deutsche Telekom oder was weiß ich. Schlussendlich ist es ja egal, was ich für eine Aktie kaufe. Oder eine andere aus dem Segment. Oder ich konzentriere mich erstmal auf Aktien, die gerade einen guten Einstieg bieten. Ja? Und in 5 Jahren kann ich immer noch gucken, wenn die dann irgendwann runterfällt. Weil schlussendlich sind ja die meisten, würde ich jetzt mal sagen, nicht in 2 Jahren wieder alles abstoßen, sondern die meisten Leute sind ja schon auf dem längerfristigen Trip.
Ja, und es braucht halt auch weniger Zeit.
Ja, genau. Und dann ist es mir doch egal, ob ich jetzt eine Coca-Cola in 5 oder in 10 Jahren im Depot habe, wenn ich sie eh insgesamt, wenn ich mein Depot bis ich 70 bin, halten will.
Ja, ja, klar. Ja.
Aber gibt es da nicht zum Beispiel auch Trader, die, das hatte ich letztes Mal auch gesagt, die haben halt vor 10 Jahren gesagt, jetzt müsst ihr in Apple rein, Apple rein, Apple rein. Und jetzt fühlen die sich halt einfach nur bestätigt, weil der Kurs hoch ist, weil das Unternehmen so gut lief. Weißt du, was ich meine?
Klar. Natürlich, im Nachhinein kann man immer sagen,
ich hab's gewusst.
Genau. aber ich kenne die Leute jetzt nicht, aber vielleicht hat Apple damals einfach eine gute Korrektur gehabt, ja, und einen guten Einstiegspunkt. Und das kann 100% sein und dann da zu callen, dass man in Apple rein soll, war vielleicht damals nicht schlecht. Ob man jetzt den ganzen Anstieg von Apple, einer Firma wie Apple, jetzt für sich dann beanspruchen kann, bestimmt nicht. Aber schlussendlich hat man damals trotzdem gesagt, die Aktie ist gerade solide, wir sind gut korrigiert, wir haben einen guten Strukturshift gehabt, ja. Und jetzt reinzugehen, ist vielleicht nicht verkehrt.
Okay.
Es kam halt einfach nur nicht also es war die Aussage, jetzt rein. Und man hätte ja, also jetzt angenommen, die Apple-Aktie wäre jetzt irgendwo wieder abgeprallt, hätte man halt sagen müssen, jetzt wieder raus. Und dadurch, dass Apple so lief, kam halt dieses jetzt wieder raus nicht. Und deswegen sind wir da heute, wo wir sind. Also ja, zumindest die, die damals eingestiegen sind.
Ja, also wozu Apple ich, ist jetzt auch Apple ist halt auch einfach ein spezieller Fall. Ja, ich trade ja auch Aktien hier und da, ja. Und Apple ist eine Aktie, da bin ich sehr vorsichtig, wenn ich die shorten will. Weil das einfach immer, Apple ist so grundsolide und die sind auch einfach, die sind halt auch so riesig, ja, dass dort mal große Kursbewegungen passieren, da müssen halt auch, da muss unendlich viel Geld aus dem Markt fließen. Das heißt, das ist halt auch einfach, ich würde sagen, Apple shorten zu wollen, ist einfach schwer, aber verkaufen, warum nicht? Also ich bin immer ein Freund von Gewinnmitnahme. Ich denke, wenn du aktiv investierst in Einzelaktien, schadet dir eine Gewinnmitnahme selten, weil es gibt so viele Aktien, dann, wenn du das Geld auf der Seite hast, dann wartest du ein bisschen und irgendwann kommt wieder eine gute Möglichkeit. Und dann, so würde ich, wenn ich Aktien aktiv traden würde, handeln.
Ja, gibt ja Sinn, ja.
Ja. Halt viel mit Patience, das ist wichtig. Also einfach abwarten können, ruhig sein. Emotionen sind das auch mit das Schwerste im Traden später. Also Emotionen im Griff zu behalten, das ist die Königsdisziplin. Und du liegst nicht immer richtig, aber wenn du halt mit gutem Risikomanagement 60-70% oder so, oder lass es 55% richtig liegen kannst und dann immer jedes Mal das Vierfache oder so von dem rausholst, was du riskiert hättest, dann bist du grundlegend schon mal sehr gut profitabel.
Ja gut, und das ist ja letztlich das Wichtigste, dass man dann im Endeffekt in der Summe nachher profitabel ist.
Genau, klar. Aber ich denke, viele aktuell verwechseln ihr, ich will jetzt nicht sagen Glück, aber in den letzten 10 Jahren, ja, seit 2008, war es schon sehr einfach, Geld zu verdienen, ja.
Das ist so.
Ja, und der Einstieg bei Corona war natürlich oder wäre natürlich auch genial gewesen. Haben ja viele auch gemacht.
Ja, 100%. Und ich denke, wir kommen wieder in eine Zeit, in der es schwerer wird. Und die Frage ist, wie viele dann noch mit ihrem Stockpicking überleben, ohne dass sie gewisse Risikomanagement-Sachen können oder dass sie gewisse Parameter haben, an denen sie sich orientieren.
Ja, das glaube ich, das glaube ich. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, auch schon 45 Minuten grobe Richtung aufgenommen.
Ja, das ist ein Riesenthema, da kann man natürlich echt ewig drüber reden.
Da könnte man eine eigene Podcast-Staffel nur über die Chart-Analyse machen, theoretisch.
Ja. Ja, wenn ihr mal hier wieder jemanden braucht, dann bin ich auf jeden Fall bereit. Oder wenn spezielle Fragen kommen oder so, dann kann man das gerne irgendwann wiederholen.
Ja, dann sage ich auf jeden Fall schon mal danke für den Einblick. Und wie gesagt, das letzte Woche, das war jetzt nicht irgendwie böses Blut oder so. Es ist halt für mich vieles, aber ich glaube, da fehlt mir halt auch einfach die Erfahrung, ist halt einfach für mich nicht so nachvollziehbar.
Wir haben das ja schon geklärt letzte Woche. Für dich ist alles Zauberei.
Genau.
Nein, 100% kein böses Blut. Ich freue mich ja, es ist ja auch völlig okay, wenn man da verschiedene Meinungen hat. Deswegen spricht man ja drüber und genauso haben vielleicht andere Leute auch strikt andere Meinungen dazu, was ich von Fundamentalanalyse von Privatanlegern halte. Das ist halt einfach so. Grundsätzlich das, was für einen selber funktioniert.
Dann haben wir fast eine Stunde voll. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Wir haben es ja schon mehrfach gesagt, aber trotzdem nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist jetzt doch auch etwas über die Stränge geschlagen, aber es war ja doch sehr interessant und ich denke, da ist das auch durchaus durchaus in Ordnung, wenn es mal etwas länger geht.
Ja. Gerne, danke für die Einladung.
Ja, und dann denke ich mal, hören wir uns hoffentlich beim nächsten Podcast, nein, bei der nächsten Folge auch wieder. Das müsste dann die Weihnachtsfolge sein, die irgendwann um Weihnachten herum kommen soll, wenn denn die Zeit da ist. Und ja, mal gucken, ob wir uns da noch irgendwas Besonderes einfallen lassen oder nicht.
Bis dahin, macht's gut und genießt den dritten Advent.
So ist es.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Disclaimer, keine Anlageberatung. Wir reden hier im Podcast über unsere persönlichen Erfahrungen als Privatanleger und Privatpersonen. Alle zur Verfügung gestellten Informationen, Kommentare, Hinweise, Ratschläge dienen als Denkanstöße. Sie sind nicht als persönliche Anlageberatung zu verstehen. Bildet euch selbst. Wir übernehmen keinerlei Haftung für eure Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der hier besprochenen Themen und Informationen trefft.